Hallo und herzlich willkommen zur 187. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge entfällt mangels Masse, weil ich habe ja erst vor einer Woche die letzte Aufnahme gemacht. Das liegt daran, dass dieses Buch, was ich jetzt hier vorstelle, sehr kurz ist. Ich damit auch schon wieder ein bisschen vor der letzten Aufnahme angefangen habe und diesmal auch relativ schnell nach dem Durchlesen zu dieser Aufnahme komme. Also deshalb, gibt's nicht viel zu erzählen. Heute ist besonderer Tag, 9. April. Wer mich ein bisschen im Internet verfolgt, weiß, dass das ein besonderer Tag ist, aber das hält mich nicht davon ab, diese Folge aufzunehmen. Gut, kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch trägt den Titel Leben auf Lilliput 38. Fragezeichen, falls man das jetzt nicht gehört hat, dass das eine Frage ist. Untertitel gibt's nicht, steht nur noch, dass es ein Science-Fiction-Roman ist. Und ich habe es für mich selber Vintage Science-Fiction genannt, weil das Erscheinungsdatum ließ sich nicht mehr auf den Tag genau feststellen. Aber ich habe hier tatsächlich die erste Auflage 1973. Ist also schon etwas älter, das Buch. Aber bin ich ja auch. Der Autor ist Karl-Heinz Günther, und zwar Karl-Heinz, nicht mit Bindestrich, so Karl-Heinz in einem. Und ich habe nichts gefunden. Ich habe keinen Link irgendwie, den ich anbieten kann zum Buch, höchstens irgendwo, wo es verkauft wird. Über den Autor habe ich auch nichts rausgefunden. Ja, müssen wir mit leben. Karl-Heinz Günther, Autor, Punkt. Erschienen ist das Buch im Arena Verlag. Da habe ich mir aus der Wikipedia mal wieder den ersten Satz geklaut. Der Arena Verlag ist ein deutscher Verlag für Kinder- und Jugendliteratur mit Sitz in Würzburg. Er wurde am 19. September 1949 von Georg Popp gegründet und gehört heute zur Braunschweiger Westermann-Gruppe. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel und ich war mir nicht sicher, also ich habe das Buch vor gefühlt 100 Jahren, naja, geht nicht, aber vor vielleicht 40 Jahren gelesen. Und ich hatte jetzt beim Lesen auch das Gefühl, okay, das macht so ein bisschen, das könnte ein Kinder- und Jugendbuch sein, aber ich war mir nicht sicher. Ich wollte dem Autor da auch nicht, es steht auch nirgendwo. Aber sagen wir mal so, dass dieser Verlag eher ein Kinder- und Jugendbuchverlag ist, das passt ins Bild. Wie bin ich zum Buch gekommen? Immer wieder, wenn es so um Themen geht wie, ja, Bürgergeld beziehungsweise bedingungsloses Grundeinkommen. Immer dann musste ich an dieses Buch denken, weil ich konnte mich an eine Sache aus diesem Buch erinnern, was zu diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen passt. Es ist ja auch oft so bei Science-Fiction-Büchern nicht nur, dass der Autor irgendwie sich überlegt, wie sich Technik weiterentwickelt, sondern oftmals geht es in Science-Fiction-Romanen ja auch darum, wie Gesellschaft sich weiterentwickelt. Also ne, zum Beispiel bei Star Trek, dass man sagt, okay, Energie und damit Ressourcenprobleme sind gelöst. Ja, und damit ist eigentlich jeder Grund für Konflikte weg und alle Menschen sind happy. Gut, funktioniert natürlich nicht ganz, sonst gäbe es ja nichts zu erzählen. Hier ist ein sehr interessantes Konstrukt, aber da kommen wir gleich zu. Ich lese mal einfach den Klappentext vor. Oder lese ich die Rückseite vor? Ich glaube, ich lese die Rückseite vor, das ist kürzer. Zum Inhalt dieses Buches. Die Geschichte spielt in einer fernen Zukunft, genauer wird's auch nicht, auf dem Planeten Erde. Stimmt nicht ganz. Längst hat man die Suche nach außerirdischem Leben aufgegeben. Der interplanetarische Raumflug und die Astronomie sind auf ein Minimum reduziert. Aber da stößt Henry Carter auf eine Theorie, nach der es möglich wäre, dass im All doch Leben existiert. Was mich schon irritiert, der heißt Henry Carter. Das klingt so englisch, amerikanisch. Sein Kumpel heißt Mike, die anderen Leute. Also es ist ein, ich gehe mal davon aus, es ist ein deutscher Autor, es ist ein deutsches Buch, aber die Charaktere sind doch eher von den Namen her anglo-mäßig unterwegs, wo ich denke so, naja, denkt man gleich so an Perry Rhodan oder so. Gut, erstmal, wer ist Henry Carter? Es geht gleich los mit seiner Person. Er steht morgens auf, Und ich lese jetzt mal ein bisschen mehr vor, weil da wird ganz viel zusammengefasst über seine Person ein bisschen was, aber auch darüber, wie sich der Autor die Zukunft sowohl gesellschaftlich als auch technisch vorstellt. Also er wacht auf und hat Schmerzen in der Brust. Es waren nicht nur die Schmerzen in meiner Brust und die Atembeschwerden, die mich so schwerfällig machten, sondern schuld daran war auch meine Leibesfülle. Vor 10 Jahren, als noch eine vielversprechende Zukunft als Astronom vor mir lag, war ich schlank und sportlich gewesen. Und heute, was war aus mir geworden? Ein dickleibiges, apathisches und für die Gesellschaft nutzloses menschliches Wrack. Merken. Und zu allem Übel war ich jetzt auch noch krank. Sollte ich mich überhaupt untersuchen lassen? Stahl ich nicht nur den Ärzten die Zeit, die sie zur Untersuchung und Behandlung von Patienten, die für die Menschheit etwas leisteten, so dringend benötigten? Hatte ich, ein Parasit der menschlichen Gesellschaft, überhaupt das Recht, noch weiterzuleben? Für das Geld, das ich monatlich als Gehalt fürs Nichtstun erhielt, gab es wahrhaftig andere, bessere Verwendungszwecke. Ich riss mich jetzt aber doch energisch zusammen und verscheuchte die düsteren Gedanken. Schließlich war ich nicht der Einzige, der dauerarbeitslos dahin lebte. Auch wir Arbeitslosen hatten eine wichtige Pflicht zu erfüllen. Wir mussten konsumieren. Wenn wir bis zum letzten jedes Monats nicht mindestens 95% unseres Gehalts verbraucht hatten, erhielten wir sofort eine Mahnung des Computers der Konsumzentrale. Wenn wir daraufhin immer noch nicht spurten, trafen nicht bestellte Sendungen vom nächsten Supermarkt bei uns ein. Der Lieferant stanzte ein paar Löcher in die Kundenkarte und die Rechnung stimmte wieder. Prüfend betrachtete ich mich im Spiegel. In meinem Gesicht war noch kein einziges Barthärchen zu entdecken. Die Wirkung der den Bartwuchs hemmenden Salbe würde mindestens noch eine Woche anhalten. Als ich mich in die kombinierte Wasch- und Desinfektionskabine gezwängt hatte, sagte die monotone Lautsprecherstimme: Sie wiegen heute 96,7 Kilogramm, damit haben Sie 21,7 Kilogramm Übergewicht. Halt den Schnabel, knurrte ich ärgerlich die automatische Waage an und betätigte den Schalter für das volle Programm. Sofort wurde mein ganzer Körper aus zahlreichen Düsen, die ihren Strahlwinkel laufend veränderten, mit weichem Wasser abgespritzt. Nach der anschließenden Infrarottrocknung strömten die desinfizierenden Gase in die Kabine. Tief inhalierte ich die angenehm duftenden Dämpfe. Nach wenigen Minuten öffnete sich die Kabinentür automatisch. Also wir haben hier zwei Sachen, wie ich schon sagte. Also einmal das Technische, so nach dem Motto. Also man muss bedenken, man darf nie vergessen, das Buch ist von 1973. Und der ist quasi schon so Smart Home mit Computerstimme, mit Waage, mit all so einem Kram. Sehr schön finde ich diese bartwuchshemmende Salbe. Das wäre mal eine tolle Erfindung, weil rasieren finde ich nervig. Ja, und gesellschaftlich ist es halt so, ja, er war vor 10 Jahren als Astronom tätig. Wir haben ja von dem Inhaltsangabe erfahren, das Projekt Astronomie wurde eingestellt. Und ja, jetzt hat er nichts mehr zu tun, ist arbeitslos, aber bekommt halt ein Gehalt. Also quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen, was wohl fast schon so viel, also so viel ist, dass es fast schon schwierig ist, das alles auszugeben. Er hat aber eine Konsumpflicht. Also das finde ich schon einen sehr interessanten Ansatz. Hier geht es dann auch darum, so ist ja oft so in Science-Fiction-Romanen, dass auf der Erde dann es gar nicht mehr so einzelne Staaten, die Nation gibt, sondern so ein Weltkonstrukt oder Weltregierung. Und genauso ist es hier auch. Ich lese mal vor. Das ist eine Nachrichtenmeldung. Die gestern Abend erfolgte Abstimmung über die künftige Weltsprache im Weltparlament brachte keine Sensation. Wie erwartet waren die Abgeordneten, die für die englische Sprache stimmten, in der Mehrzahl. Das genaue Ergebnis? 3% ungültig, 46% für Englisch, 32% für Russisch und 19% für Französisch. Tja, das wird natürlich dann auch schon, ne? Ja. Heutzutage würde man vielleicht eher Chinesisch mit auf dem Zettel haben. Aber gut. Ja, er fühlt sich ja krank. Es geht hier nochmal um die Arbeitslosenrate. Die Arbeitslosenrate der Erde, also man denkt gar nicht mehr in Staaten oder Nationen. Die Arbeitslosenrate der Erde beträgt zurzeit 54%. also mehr als die Hälfte der Bevölkerung, wenn das, oder vielleicht der Berufsfähigen, also 3% mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Wir weisen, es ist immer noch Nachrichtentext, ne, wie immer darauf hin, dass jeder Arbeitslose berechtigt ist, sich bei seiner Klinik gefühlsstimulierende Medikamente abzuholen. Dieser Hinweis gilt ganz besonders für die Arbeitslosen, die zu Depressionen neigen. Das heißt, da wird dann sozusagen staatlich mit Medikamenten, Mittel da für Ruhe gesorgt. Genau, dann geht er zum Arzt, wobei Arzt heißt auch in so eine Kabine reingehen, von Maschinen untersucht werden und hinterher eine elektronische Stimme erzählt ihnen dann sein Ergebnis. Sie, Henry Carter, Erdenbürger Nummer, spare ich mir, sind schwer herzkrank. Die genauen Angaben über die Art Ihrer Herzerkrankung finden Sie in der kleinen Broschüre, welche Ihnen beim Verlassen der Klinik vom Pförtner ausgehändigt wird. Die Therapie in Ihrem Fall erfolgt durch das Einnehmen des Medikaments Coronatium Forte. Mit 98,3% Wahrscheinlichkeit beträgt Ihre Lebenserwartung nur noch maximal 192 Tage, wenn Sie Coronatium Forte einnehmen. Bei Nichteinnahme des Medikaments haben Sie ebenfalls mit 98,3% Wahrscheinlichkeit noch eine maximale Lebenserwartung von 43 Tagen. Das Einsetzen eines Kunstherzens kommt in Ihrem Fall nach § 217a des chirurgischen Gesetzbuches leider nicht in Frage. Auch hierüber können Sie das Wesentlichste und so weiter und so fort. Und wenn Sie wollen, können Sie mit dem Arzt reden. Das macht er dann auch. Vorher macht er sich aber selber schlau. Was steht denn in § 217a des chirurgischen Gesetzbuches? Also alleine die Vorstellung. Jetzt kommt's. Ersatzteile, deren Herstellung oder Einpflanzung sehr aufwendig ist, werden nach dem Ermessen des dazu berechtigten Computers in folgende Person nicht eingebaut. Personen, die schon längere Zeit arbeitslos sind und es voraussichtlich auch bleiben, Arbeitende, deren Arbeit für die Gesellschaft nur von untergeordneter Bedeutung ist. Komm noch ein bisschen bla bla. Also wir sind halt in einer Zukunft, in der ja eigentlich wir eine Klassengesellschaft haben, also wo jeder Mensch irgendwie eine Stufe, auf einer Stufe sich befindet, nach der sich auch, also die sich nach dem Wert des Individuums für die Gesellschaft richtet und danach wird auch entschieden von einem Computer. Also der Computer nimmt die Einstufung vor und daraus ergibt sich dann letztendlich direkt die Entscheidung des Computers, welche medizinischen Maßnahmen werden noch gemacht und welche nicht. Die ist natürlich schon ein bisschen fiese, ne? Naja, er geht dann zum Arzt, um sich das nochmal vom Arzt erklären zu lassen. Und der erklärt ihm eben, dass es so ist, wie es eigentlich da im Gesetzbuch steht. Daraufhin sagt Henry zu dem Arzt, Gesetze? Sind es wirklich Gesetze, die einen unschuldigen Menschen zum Tode verurteilen? Gilt denn für die heutige Ärzteschaft der Eid von Hippokrates überhaupt nicht mehr? Dieser Eid, den alle Ärzte leisten müssen und der meines Wissens besagt, dass sie jedes Menschenleben unter allen Umständen erhalten müssen? Mann, wo leben sie denn? Der Arzt sah mich entgeistert an. Dieser Eid wurde schon vor 20 Jahren abgeschafft. Wir leben heute im Zeitalter der Computerentscheidung, im Zeitalter der Vernunft und Logik. Der Eid von Hippokrates gilt nicht mehr. Und das finde ich immer geil, wenn irgendwo, sei es in der realen Welt oder in fiktiven Welten, in Büchern, in Filmen, irgendwie ein Arzt irgendwie konfrontiert wird mit dem Eid des Hippokrates, muss ich immer sehr lachen, weil ich habe mal meinen Hausarzt gefragt und der sagte, nee, also das musst du dir nicht so vorstellen, dass jetzt da ein Arzt, wenn er sein Studium irgendwie abgeschlossen hat, dass dann alle die rechte Hand heben und den Eid des Hippokrates schwören. Das ist Blödsinn. Ja, also die Vorstellung, dass ein Arzt oder dass jeder Arzt diesen Eid schwört, nein. Also hier steht in Deutschland, ich bin jetzt im Wikipedia-Artikel, in Deutschland werden weder der Eid noch das Genfer Gelöbnis, das ist sowas ähnliches wie der Eid des Hippokrates, sage ich mal ein bisschen moderner, weder das noch das andere nach der Approbation verpflichtend geleistet. Diese, also Diese, der Eid und das Genfer, werden jedoch in besonderen medizinethischen Diskussionen als ethische Richtlinien bzw. Ehrenkodex argumentativ angeführt. Und das ist genau das, was er ja auch macht. So argumentativ führt er den an. Ja, denken Sie doch mal, also man könnte halt sagen zu einem Arzt, ja, also denk doch mal an den Eid des Hippokrates, da solltest du dich dran gebunden fühlen. Aber zu einem Arzt zu sagen, ja, du hast doch den Eid geschworen, nein, vergiss es. Also es ist Blödsinn. Kein Arzt schwört den Eid des Hippokrates. Jedenfalls ist er dazu nicht verpflichtet. Kann er natürlich aus Jux und Dollerei kann er das machen. Gut. Und dann kommt dem Arzt aber doch noch eine Idee. Und die lese ich nochmal vor. Allerdings wüsste ich rein theoretisch schon eine Möglichkeit. Sie müssten irgendwie den Gesellschaftswert 1, 2 oder mindestens 3 erreichen und sich dann noch einmal untersuchen lassen. In der Praxis sehe ich aber leider keine Spur einer Chance, dies zu verwirklichen. Selbst wenn Sie wieder eingestellt würden als Astronom, bekämen Sie höchstens den Wert 5 und später vielleicht einmal in Anerkennung eventueller großer Leistung den Wert 4. Mal abgesehen davon, na, das würde immer noch nicht reichen und das würde Jahre dauern und er hat halt keine Jahre. Er hat 192 Tage oder so in dem Dreh, also halbes Jahr. Aber trotzdem pflanzt diese Idee so einen Samen, wie man so schön sagt. Und er erzählt das nämlich seinem Kumpel Mike, der genau wie er Ex-Astronom ist. Und der kommt dann eben so auf die Idee, naja, wir könnten doch einfach versuchen zu erforschen, ob es irgendwo im Universum, im All, in der Galaxie, ob es da einen Planeten gibt mit Leben. Das ist offensichtlich da grundsätzlich immer noch ein Ziel der Wissenschaft, aber es wird halt nicht mehr verfolgt. Ne, man sagt, dafür geben wir keine Ressourcen mehr aus. Finden wir nicht sinnvoll genug, nach dem Motto hat der Computer entschieden. Aber wenn die beiden sozusagen in ihrer Freizeit, und davon haben sie ja genug, weil sie sind ja offiziell arbeitslos, aber sie sind de facto Astronom, dann können sie ja loslegen. Und ja, dann entwickeln sie auch eine Theorie, wie sie vielleicht, also sie müssen ja irgendwie eine Idee haben, die noch nie jemand vor ihnen hatte, weil alles andere ist ja, eigentlich ist ja schon alles ausgeschöpft worden. Da wird dann zum ersten Mal ein Herr Shapley erwähnt, auf den komme ich am Ende nochmal, den hat es wirklich gegeben und der in Kombination mit Transpluto bringt sie dann auf eine Idee, ob es vielleicht irgendwas gibt, was alle anderen vorher übersehen haben. Ich lese das mal vor. Transpluto, dieser geheimnisvolle, bislang unentdeckte Planet, dessen Name schon seit Jahrhunderten immer wieder auftauchte. Schon oft waren seine Koordinaten anhand der Bahnstörung von Neptun und Pluto berechnet worden. Als man aber die berechnete Himmelsgegend mit den stärksten Fernrohren abgesucht hatte, kurzer Einschub, Fernrohr, ernsthaft, Teleskop, nicht Fernrohr, abgesucht hatte, war das Ergebnis immer gleich null gewesen. Auch als man für diesen Himmelsausschnitt ein gewaltiges Superfernrohr einsetzte, das auf dem Mond errichtet worden war, konnte man keinen Planeten entdecken. Also sie haben dann eben, wie gesagt, sie bauen dann so aus verschiedenen Theorien, die es gibt, die es auch in der realen Welt gibt, daraus bauen sie sich eine Hypothese zusammen, die sie dann verfolgen, in der Hoffnung, dadurch einen Planeten zu entdecken mit Leben. Und das würde dann den Henry auf eine Gesellschaftsstufe schubsen, wo ihm dann eine entsprechende Operation zustünde. Also forschen sie erstmal sozusagen auf der Erde mit allen Möglichkeiten. Sie schaffen es dann auch irgendwie jemanden von der Erdforschungsstelle, so Sternwarte, ihnen die Möglichkeit zu geben, ne, so ein bisschen von der Erde aus zu forschen. Sie wollen dann aber zum Mond, weil ne, auf dem Mond stand da ja schon, also es gibt natürlich eine Mondbasis und da gibt es auch eine Sternwarte, weil vom Mond kann man ja viel besser die Sterne sich angucken. Und mit dem, was sie schon herausgefunden haben und ihre Theorie, schaffen sie es dann tatsächlich, die zuständigen Menschen zu überzeugen davon, sie auf den Mond reisen zu lassen. Da zwischendurch kommt auch schon die Nachricht, aufgrund der Erkenntnisse, die sie schon haben, rutschen sie schon auf Stufe 5. Gut, ist natürlich immer noch weit weg von 2, was er ja mindestens, nee, 3, was er mindestens braucht, aber schon mal ein Schritt. Problem, sie müssen sich dann beide einer Untersuchung unterziehen vor dem Flug zum Mond. Und er ist ja nun, also der Henry ist ja nun schwer herzkrank. Das ist ja der Grund für das Ganze. Und er schafft es dann aber, den Arzt irgendwie zu überreden, so nach dem Motto, ja, wenn du mir jetzt verbietest, auf den Mond zu fliegen, dann ist es mein Todesurteil. Also da hat tatsächlich noch ein Mensch das letzte Wort. Und der erlaubt es ihm dann, zum Mond zu fliegen. Erinnerte mich so ein bisschen an Space Cowboys oder Apollo 13. Da ging es ja auch immer darum, um den Gesundheitszustand von Menschen, die man mit einer Rakete ins All schießen wollte. Interessant ist, dass da manchmal so Jahreszahlen fallen. Also da wird gesagt, ja, der Leiter der Sternwarte auf dem Mond oder der und der war immer noch Leiter der Sternwarte, trotz dem er schon 120 war. Wird aber so gesagt, als wenn er so, ja, vielleicht 70, 80 bei uns vergleichbar war. 120 ist natürlich ein Alter, aber gut, kann natürlich sein, Lebenserwartung steigt. Medizin scheint ja auch weit fortgeschritten zu sein, wenn man nicht gerade so eine Herzkrankheit hat. Okay. Im Raumschiff Flug zum Mond treffen sie dann zufälligerweise, ist mit an Bord ein hoher Politiker. Ich glaube, der sogar für, das ist der erste Sekretär des Weltarbeitsministeriums. Also, ne? Sehr hohes Tier in der Weltregierung. Und das gibt ihnen natürlich die Chance, den mal so zu fragen, so nach dem Motto, warum ist das denn so mit Arbeitslose und dies und jenes? Hier geht es darum, dass es wohl offensichtlich einen Medizinermangel gibt. Oder ja, Mangel an Ärzten, vor allem Chirurgen. Und warum werden jetzt nicht andere Leute umgeschult, die vielleicht das Potenzial haben? Und da antwortet dieser Sekretär, also Sekretär des Weltarbeitsministeriums, antwortet, auch uns vom Arbeitsministerium bereitet diese Entwicklung selbstverständlich große Sorge. Und auch wir hatten schon derlei Pläne ins Auge gefasst, wie Umschulung von Arbeitslosen zu Chirurgen und Ärzten. Unser Computer machte uns jedoch einen Strich durch die Rechnung. Als er die Sache durchrechnete, kam er zu dem Schluss, dass wir von diesem Plan Abstand nehmen sollten. Freilich könnte man jetzt einwenden, dass es ein trauriges Zeichen unserer Zeit ist, wenn wir uns von Elektronengehirn beherrschen lassen. Dieser Vorwurf ist aber, wenigstens in diesem Fall, völlig unangebracht. Der Computer ist auf das Wohl der Menschheit programmiert und denkt vollkommen logisch. Also, es erinnerte mich so ein bisschen so, wie wir teilweise jetzt Entscheidungen auch an Computer oder KI und so weiter und so fort abgeben. Wie gesagt, 1973. Überlegt mal, welche Computer es überhaupt 1973 gab. Na gut, Henry hat dann auch so ein paar Gedanken dazu. Also sind jetzt Henrys Gedanken. Mir fiel plötzlich ein, dass zwei Dinge überhaupt nicht übereinstimmten. Einerseits war der Computer bemüht, die Erbmasse des Menschen, so gut es ging und soweit es möglich war, nicht allzu sehr zu verschlechtern. Andererseits entschieden die medizinischen Computer über Leben und Tod der Patienten nach gänzlich anderen Gesichtspunkten. Was sollte diese Einteilung in Gesellschaftswert, wenn es viel wichtiger war, die biologisch wertvollen Patienten zu retten, wenn schon entschieden werden musste, wer überleben durfte? Ja, also wird ihm so ein Widerspruch in diesem System. Ja, sie treffen dann auf Professor Laubheimer, das ist der Chef der Mondsternwarte. Und der wird von seiner Enkelin begleitet. Und die ist 2 Jahre jünger als Henry, wird hier gesagt. Also als ich, sagt er hier. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Der Herr Laubheimer soll 120 sein. Das soll seine Enkelin sein. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie alt muss ich jetzt mir Henry vorstellen? Wird hier leider alles nicht erklärt. Naja, also wie gesagt, er lernt dann diese Helga kennen. Der Name passt irgendwie gar nicht zu Mike und Henry. Gut, Professor Laubheimer klingt vielleicht auch wieder ein bisschen deutsch. Also ich verstehe das nicht so ganz. Naja, sie forschen auf dem Mond. Und Henry, ja, wie soll ich das sagen, verknallt sich in Helga. denkt aber erstens, bei der sehe ich eh keinen Stich, weil warum, also ne, er hat wohl auch nicht viel Erfahrung mit Frauen, so wird es da angedeutet, und er ist ein todkranker Mensch, der immer noch davon ausgeht, so Zweck Pessimismus, ich werde sowieso bald sterben, was soll ich jetzt mit der was anfangen, entweder kriege ich von ihr einen Korb und wenn nicht, umso schlimmer, weil dann verliebt sie sich vielleicht in einen todkranken Mann. Und was ist, irgendwie bahnt sich dann zwischen den beiden was an, und als er das dann merkt, ja, weist er sie mit einer Lüge ab. Völlig, also ich verstehe nicht, was das alles soll in dieser Geschichte. Dann behauptet er, er wäre auf der Erde mit einer Frau verheiratet, und dann ist sie natürlich okay und unglücklich, und irgendwie findet sie es dann doch. Also gesteht er ihr doch, dass das nicht stimmt, sondern sagt ihr den wahren Grund. Und sie ist zwar einerseits sauer, weil er sie ja belogen hat, aber dann verzeiht sie ihm und dann kommen sie zusammen, und ab da sind sie sozusagen zusammen, also ein Paar in dieser Geschichte. Aber ich denke so, was hat der, was? Vor allen Dingen, er beschreibt sie so als wunderschönes, elfengleiches Wesen und beschreibt sich am Anfang des Buches als Blob. Aber gut, wo die Liebe hinfällt. Naja, also geht dann, es fängt dann irgendwann an, wo fängt das an? So nach einem Drittel oder so, Viertel des Buches, sind es eigentlich Tagebucheinträge. Also, dass er immer so beschreibt, steht immer ein Datum, damit man auch schön sieht, wie die Zeit voranschreitet und er eben seinem potenziellen Ende entgegenkommt. Dann ist er manchmal krank, kann nicht mitforschen, ist dann auch mal 2 Wochen komplett ausgeschaltet sozusagen. Dann der Mondbasisarzt untersucht ihn, ist dann natürlich erstaunt, dass er überhaupt auf den Mond gelassen wurde, sagt ihm aber auch, also in ihrem Zustand werden sie wahrscheinlich den Flug zurück zur Erde nicht überleben. Und auf dem Mond könnte auch nie diese Operation gemacht werden, die ihn retten. Also eigentlich ist er mit dem Flug auf den Mond, hat er sich selber in so eine Falle manövriert, weil selbst wenn sie die tolle wissenschaftliche Erkenntnis haben, hilft ihm das nicht. Weil sie können ihm auf dem Mond nicht operieren und zur Erde kann er nicht zurück, weil er den Transport nicht überlebt. Okay. Damit ist eigentlich die Geschichte erledigt, aber gut, man verfolgt dann trotzdem, wie sie mit verschiedenen Mitteln und Methoden halt so einen Planeten entdecken, untersuchen, eingrenzen, Signale aufnehmen, und dann kommt noch ein Forscher dazu, der spezialisiert ist, irgendwelche Signale zu analysieren, entpuppen sich dann auch tatsächlich als Sprache. Zwischendurch ist dann auch noch ein Wissenschaftsminister oder so auf dem Mond eingetrudelt, weil sich das mittlerweile halt, sie haben immer versucht, alles, was sie schon herausgefunden haben, haben sie eigentlich immer geheim gehalten, weil sie Angst hatten, wenn dann die Profis ihre Theorien sich, wenn sie davon Wind kriegen und dann selber forschen, dass sie denen zuvorkommen. Andererseits mussten sie natürlich auch immer ein bisschen Informationen rausrücken, damit ihnen überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, zu forschen und auf den Mond zu fliegen. Gut. Entscheidend ist, am Ende stellt sich heraus, da muss tatsächlich Leben auf Lilliput 38 sein. Also die Frage aus dem Titel beantwortet sich mit Ja. Aber ja, er ist, als er das erfährt oder als er das hier, wir erfahren es ja alles durch Tagebuchaufzeichnung, und was besonders schräg ist, irgendwann sagt er, ja, ich bin zu schwach zu schreiben, deswegen spreche ich meinen Bericht ab jetzt auf Tonband. Und da denke ich so, ey, ernsthaft? Du schreibst dieses Buch? Wir sind in einer Zukunft mit Computern, die Entscheidungen über alles Mögliche treffen, mit Sprachausgabe und allem, und dann schreibst du ernsthaft Tonband? Also da hätte er sich ja schon irgendwas ausdenken können. Aufzeichnungsgerät. Also irgendwas, wo es dann der Fantasie des Lesers überbleibt, wie die Sprache aufgezeichnet wird. Aber zu glauben, dass es in seiner Zukunft, die er hier beschreibt, noch Tonbänder gibt. Sorry, das fand ich ein bisschen quatschig. Na gut, und wir haben hier natürlich sozusagen die Transkripte seiner Tonbandaufnahme und dann schreibt er hier so nach dem Motto so, ja, ne, wir haben es geschafft, aber ich fühle mich so schwach, ich glaube, ich werde diese Nacht nicht überleben. Und dann kommt, adieu, liebe Helga, hab Dank für alles und vergiss mich nicht ganz. Und da hätte das Buch zu Ende sein können. Und dann kommt etwas, was ich so ein bisschen nenne, Deus ex machina. Also eigentlich denkt man, der Held ist tot oder unrettbar verloren. Und dann geht das Buch auf der nächsten Seite weiter. Ich wachte auf. Ich lebte. Warum lebte ich? Ja, und was ist die Erklärung? Helga erzählt es ihm dann. Sie haben dich auf dem Mond konserviert. Diese Möglichkeit bestand. Also nach dem Motto, aha, es gibt also eine Methode der Konservierung. Dadurch war er transportfähig und dann wurde er auf der Erde operiert und hat halt sein Kunstherz bekommen. Also hier steht nur ein neues Herz. Und Helga erklärt es eben, ja, weil du bist auf Stufe 2, also nicht nur 3, sondern sogar auf Stufe 2. Für so wichtig hielt der Computer deine Entdeckung. Ja, und dann ist das Buch zu Ende. Das ist so, als wenn er auf den letzten 2 Metern noch ein Happy End machen wollte. Tja. Ja, konserviert. Was soll ich mir unter konserviert? Eingefroren? Naja. Und dann kommt ein Nachwort. Das Nachwort ist nicht vom Autor selber. Das Nachwort ist von Dr. Ulrike Killer. Über die habe ich sogar ein bisschen was rausgefunden. Verlinke ich einen Artikel. Da gibt's eine Ardapedia. Das ist eine, ja, Wikipedia von Fans von Tolkien. Wenn ich das richtig erinnere. Ja, das ist die offene Tolkien-Enzyklopädie, weil sie wohl auch Tolkien Bücher lektoriert, übersetzt. Also sie ist Lektorin, Übersetzerin und hat auch selber ein Buch rausgebracht. Genau das Tolkien-Lesebuch, weshalb sie auf dieser Seite ist. Also hier steht eben Ulrike Killer und also es ist Dr. Ulrike Killer, ist eine deutsche Lektorin und Übersetzerin. Und die schreibt hier ein Nachwort. Und in dem Nachwort geht es erstmal allgemein um Science-Fiction. Lese ich mal vor. Keine Gattung der sogenannten Trivialliteratur ist vielfältiger als der Science-Fiction-Roman. Unter diesem Oberbegriff führt man Heftchenromane genauso an wie den utopischen Roman weltliteraturischen Formats, also Perry Rodens fantastische Weltraumabenteuer, geschrieben von einem Team beliebiger und austauschbarer Autoren, ebenso wie 1984 von George Orwell, die technischen Zukunftsvision eines Jules Verne, dem Vater des Science-Fiction-Romans, und die Brave New World von Aldous Huxley. Mad würde heute sofort ihr um die Ohren hauen gehaut werden. Und was ist mit Mary Shelley? Weil man eigentlich sich einig ist, dass Mary Shelleys Frankenstein, dass das eigentlich der erste Science-Fiction-Roman ist. Weil, ja, sie auch etwas beschreibt, was damals nicht, auch heute noch nicht, ja, also nicht in der, aber wir können Organe transplantieren. Also insofern ist das ja schon mal ein Hauch von Frankenstein. Frankenstein ist immer so negativ konnotiert, aber, ne, naja, also wie gesagt, viele sagen, dass das eigentlich der erste Science-Fiction-Roman war. Gut, was sagt die Frau Killer, die heißt wirklich so, noch? Sie bezieht sich dann nochmal auf, also, achso, da steht noch was Interessantes davor. Unser Autor, Karl-Heinz Günther, ist Astronom. Sein Roman gehört zu den Science-Fiction-Romanen im eigentlichen Sinn, jedoch mit ganz spezifischer Ausprägung. Ich bin ja nicht der Literaturexperte, aber man spricht heute, glaube ich, so von Hard Fiction, wenn es sehr wissenschaftlich ist, und dann gibt es noch Begriffe, wenn es mehr so in den Fantasy-Bereich geht und so. Also, ne, gerade dieser Unterschied Star Trek, Star Wars. Klar, Raumflug von einem Planeten zum nächsten gibt's in beiden, aber Star Wars hat hier so seine Magiekomponente und Star Trek halt nicht. So. Gut, jetzt lese ich das vor, was ich eigentlich vorlesen wollte, was immer noch Frau Dr. Ulrike Killer schreibt. Der soziale Rahmen dieses ersten Romans von Karl-Heinz Günther ist für unsere Begriffe ein Albtraum. Und doch ist es nicht auszuschließen, dass es einmal so werden könnte. Man hat offensichtlich erkannt, dass man nicht beides erreichen kann. Zugleich die Bedürfnisse des Individuums und der Gesellschaft zu befriedigen. Deshalb ist man dazu übergegangen, den Fortbestand der Gesellschaft an sich in den Mittelpunkt zu stellen. Mit anderen Worten, es wurde notwendig, alle Entscheidungen so zu treffen, dass die Masse der Weltbevölkerung daraus Nutzen ziehen kann. Der Einzelne verliert an Wichtigkeit, auf ihn wird keine Rücksicht genommen und die Gesetze können auch grausam für den Einzelmenschen sein, falls es die Belange der Gesellschaft erforderlich machen. Um diese Regelung durchführen zu können, hat man ein System der Wertigkeit eingeführt. Jeder Mensch ist einer bestimmten Stufe zugeordnet, die sich nach seinem Wert für den Fortbestand der Gesellschaft errechnet. Auf diese Weise ist ein künstlich geschaffenes Ausleseprinzip erstellt worden, das dem natürlichen der Darwinschen Evolutionstheorie entspricht. Naja, steile These. Also ich finde es interessant, dass Dr. Ulrike Killer, mit, ihres Zeichens Lektorin und, ich muss nochmal nachgucken, Übersetzerin, hier jetzt im Nachwort so schreibt. Also wer hat jemand zu ihr gesagt, so lies mal das Buch, lektorier dieses Buch, vielleicht war sie die Lektorin und jetzt schreibst du mal ein Nachwort. Sie schreibt dann hier aber auch nochmal diese Idee, wie, also diese Theorie, mit der sie diesen Planeten finden, beschreibt sie hier. Die Hypothese stammt von Harlow Shapley, 1885 bis 1972. Das heißt, er hat kurz bis vor Erscheinen dieses Buches gelebt. Einem amerikanischen Astronomen, der sich vor allem einen Namen in der Wissenschaft gemacht hat, als er 1933 zusammen mit Ames eine Liste aller Galaxien bis zur 13. Größenklasse veröffentlichte, die 1249 Objekte verzeichnete und als Shapley-Ames-Katalog bekannt ist. Also ich habe einen Wikipedia-Artikel zu Herrn Harlow Shapley gefunden. Es gibt auch einen zu diesem Shapley-Ames-Katalog. Da steht aber das drin, was sie geschrieben hat. Ich habe nichts darüber gefunden, diese Hypothese über Lilliputs. Lilliputs sind halt so eine, ich sag mal, fiktive Art von Planeten. Darüber habe ich nichts gefunden. Aber die sollen ja anscheinend die Basis für dieses Buch sein. Also für die im Buch. Naja, und dann kommen hier noch so weiter ja, wissenschaftliche Dinge, mathematische Formeln. Okay. Interessant. Ich frage mich so ein bisschen, was mir dieses Nachwort sagen will. Gut, jetzt kommen noch ein paar Sachen zum Buch, die gehen so ein bisschen vom Buch weg, aber ich lasse, es gehört ja noch mit zum Buch. Während ich dieses Buch gelesen habe, am 29. März wurde eine weitere Folge eines Webcomics veröffentlicht, den ich schon seit Jahren lese. Und in diesem Webcomic der spielt erst sozusagen auf einem anderen Planeten, irgendwo, was weiß ich wo. Da sind zwei außerirdische Wesen, die sich bereit erklären, dass, ich sag mal, so ein Soul-Switch, dass ihre Seelen, ihre Bewusstsein, dass das getauscht wird. Und ein Wissenschaftler hat da so eine Apparatur, da kommen die beiden außerirdischen Wesen drauf und dann soll es irgendwie Switch machen und ja, Seele, Bewusstsein getauscht von den beiden. Stellt sich raus, das Experiment geht schief, und zwar das Bewusstsein dieser weißen Außerirdischen wird geswitcht mit dem Bewusstsein zweier Menschen, Frauen auf der Erde. So, und dann verfolgen wir in dem Comic, wie geht es den Außerirdischen mit dem menschlichen Bewusstsein und wie geht es den, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und in dieser Szene erzählen die Außerirdischen im Körper menschlicher Frauen, erzählen so ein bisschen, wie es in ihrer Welt, auf ihrem Planeten abgeht. Die eine Frau, schrägstrich außerirdisch, erzählt halt, ja, dass eigentlich die ganze Arbeit von Robotern gemacht wird. Nur einige wenige Menschen arbeiten halt noch. Und dann sagt der andere Außerirdische, die andere Außerirdische, ja, während der Rest der Menschen so ihre Zeit vertrödeln. Und dann fragt einer der Menschen, wie überlebt ihr denn ohne Arbeit? Ja, jeder bekommt eine Wohnung, schlicht aber komfortabel, eigentlich nur ein Bett in einem kleinen Raum. Und ja, man bekommt Essen überall in der Öffentlichkeit von öffentlichen Foodsims, also so eine Art Replikatoren. Und das fand ich halt auch interessant. So wird hier eben in diesem einen Comic-Abschnitt wird dann auch mal kurz so ein System. Ja, viele arbeiten nicht, aber werden sozusagen vom Staat mit allem ausgerüstet, was sie brauchen zum, ja, zum Überleben. Offensichtlich nicht zu so einem super tollen Leben, aber naja, ist faszinierend, wie sich die Ideen da gleichen. So, und jetzt wird es ein bisschen nerdisch. Bei diesem Buch, wie gesagt, von 1973, als ich das so in die Hand genommen habe und geblättert habe, dachte ich, mein Gott, das Papier, das ist ja, das hat ja was fast schon von Postkarten, die einzelnen Seiten. Und meine Frau hat sich das angeguckt, ja, das erinnert mich so an meine Hani- und Nanni-Bücher aus meiner Kindheit, so aus dem Schneider Verlag. Die waren auch so dick und hart und riffelig, die Seiten. Und dann habe ich, Ingenieur, der ich bin, mal gemessen, also in diesem Buch, das hat so Pi mal Daumen 130 Seiten und diese 130 Seiten ohne Einband, nur diese 130 Seiten, also 65 Blatt, sind 17 mm dick. Ich habe dann mal das letzte Buch genommen, das hat mehr, aber ich habe von diesem Buch, das mehr als 130 Seiten hat, auch 130 Seiten genommen und auch gemessen, 10 mm. Also irgendwie hat man damals Papier benutzt, als gäbe es keinen Morgen. Irgendwann hat man sich vielleicht mal gesagt, wir sollten da mal ein bisschen sparsamer mit sein. Genau genommen waren es 10,25 mm, weil Messschieber zwei Nachkommastellen. Was auch noch bei diesem Buch interessant war, hinten wird so auf andere Bücher hingewiesen. Und zwar A, auf Science-Fiction-Bücher. Und zwar ist das die Reihe Dreibeinige Monster. Also es ist eine Trilogie. Dreibeinige Monster auf Erdkurs, das Geheimnis der dreibeinigen Monster, der Untergang der dreibeinigen Monster. Witze über drei Beine könnt ihr jetzt gerne machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die habe ich als Kind, Jugendlicher gelesen, habe ich rausgefunden, die im Original war das ein britisches Buch, hieß The Tripods, wurde auch von der BBC verfilmt und hieß auf Deutsch dann Die dreibeinigen Herrscher, also die Serie. Die Bücher hießen Die dreibeinigen Monster. Wie gesagt, ich glaube, ich habe die als Kind gelesen. Was hier auch noch empfohlen wird als Nicht-Science-Fiction-Buch, ist ein Buch von Joe Pestum. Joe Pestum, auch Autor aus meiner Kindheit, der Jugendbücher geschrieben hat, der hat nämlich die Figur, also eine ganze Buchreihe gehabt über Kommissar Katzbach. Habe ich mich auch erinnert, dass ich die gelesen habe. Aber das ist alles so Bücherhallen, also Bibliotheksmaterial gewesen. Und bei dem ganzen Thema Jugendkinderliteratur aus meiner Jugendkindheit, dickes Papier, Schneiderbücher fiel mir dann ein. Ich hatte selber nicht aus der Bücherhalle, also Bücherhalle muss ich immer sagen, ist in Hamburg die Leihbibliothek, die Leihbücherei heißt Bücherhalle. Bücher, die ich wirklich selber im Regal hatte und deshalb x-mal gelesen habe, das war eine Reihe von Büchern, die hießen Geheimformel 101, 102, 103. Auch eine Trilogie, Planet der kleinen Menschen, Club der Unsterblichen und das Geheimnis der Gedankenleser. Und als ich mich an die Bücher erinnert habe, dachte ich mir, okay, jetzt habe ich dieses Buch gelesen, von dem nicht 100% klar ist, ob die Zielgruppe Kinder, Jugendliche, whatever sind, aber, ne? Aber die anderen Bücher, die hier empfohlen wurden, waren definitiv Jugendbücher und diese Geheimformel 1.0 irgendwas definitiv. Und da dachte ich mir, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe sie mir vorhin alle geklickt, gibt's natürlich bei, wo habe ich die? Rebuy, Booklocker, irgendwo habe ich die zusammengekriegt und die habe ich richtig Lust jetzt nochmal zu lesen. Weil, wie gesagt, die habe ich als Kind, Jugendlicher bestimmt jedes 10-mal gelesen, weil standen halt im Bücherregal bei mir. da könnt ihr euch auf was freuen. Das wird bestimmt lustig. Weil das ist auch, also kurz Geheimformel, in jedem Buch geht es, glaube ich, darum, dass irgendwie eine Substanz entdeckt, entwickelt, von Forschern gemacht wird, die tolle Sachen bewirkt, kann man sich denken. Das Geheimnis der Gedankenleser, das heißt eine Substanz, die man zu sich nimmt und dann kann man Gedanken lesen. Club der Unsterblichen, Planet der kleinen Menschen. Planet der kleinen Menschen hat auch so einen Ansatz, wo ich sage, aber ich will da jetzt nicht vorgreifen. Lieber erstmal jetzt das Fazit zu diesem Buch. Es ist für mich eine seltsame Mischung aus, ja, einem theoretischen Gesellschaftsmodell mit bedingungslosen Grundeinkommen, Klassensystem und Triage, einer etwas unglaubwürdigen und völlig überflüssigen Liebesgeschichte und einer Portion Wissenschaft, die aber ich nicht so richtig nachvollziehen konnte, weil ich nichts darüber gefunden habe, über diese Lilliput-Planeten und so weiter und so fort. Aber das muss man ja auch nicht. Also ich muss ja auch nicht wissen, wie ein Warp-Antrieb funktioniert und kann trotzdem Star Trek-Serien und Filme gucken. Aber naja, wie gesagt, das ist jetzt nicht der Gipfel der Science-Fiction-Literatur. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich glaube, also ich hatte schon fast das nächste Buch angefangen, ich warte jetzt noch, weil jetzt will ich erstmal diese Geheimformelbücher lesen. Ich glaube aber, die mache ich in einer Folge. Weil ich glaube, ein einzelnes Buch lohnt keine Folge. Das werde ich entscheiden, wenn ich das erste Buch gelesen habe. Dann entscheide ich, mache ich pro Buch eine Folge oder knall ich die in als Trilogie-Special in eine Folge. Das werdet ihr gewahr. Und bis dahin, tschüss.